Tagesspiegel.
Hallo und herzlich willkommen zum Gyncast, eurem Lieblingsgynäkologie-Podcast mit Dr. Manny Mangler. Heute unterbrechen wir unser gewohntes Programm für eine Sonderfolge, denn ihr habt sicher schon davon gehört, in das Thema selbstbestimmter Schwangerschaftsabbruch ist in den letzten Wochen ein bisschen Bewegung gekommen. Damit wir alle mitreden können und die aktuelle Debatte, die ja so wichtig ist, auch verstehen, haben wir uns entschlossen, eine aktuelle Folge dazwischen zu schieben. Anna Kemper vom Zeitmagazin, die ja normalerweise die dritte Frau unseres Teams ist, ist heute bei einer Recherche. Stattdessen freue ich mich riesig, dass meine Kollegin Karin Christmann direkt aus dem Hauptstadtbüro des Tagesspiegels zu uns hier ins Auguste-Victoria-Klinikum in Schöneberg gefunden hat. Karin weiß alles über die politischen Hintergründe der wieder aufgeflammten Abtreibungsdebatte. Hallo Karin.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier bin.
Und für alles Medizinische und natürlich auch Gesellschaftspolitische könnte es natürlich kaum eine bessere Stimme geben als Mandy. Hallo Mandy, danke, dass du dir wieder mal Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne. Sehr spannende Diskussion gerade.
Diese Folge wird ja an einem ganz besonderen Tag erst veröffentlicht. Aller Wahrscheinlichkeit nach bist du heute, Mandy, am Donnerstag, den 25. April 2024, zu Gast in der Talkshow von Markus Lanz. Ihr werdet auch über das Thema Abtreibung sprechen, genau wie wir jetzt. Also schaltet alle ein oder schaut euch diese Talkshow mit reichlich Popcorn in der ZDF-Mediathek an. Karin, kannst du uns vielleicht ganz am Anfang mal erklären, warum ausgerechnet jetzt gerade wieder alle über die Abtreibungsgesetzeslage hier in Deutschland sprechen?
Also die Ampel hat sich im Koalitionsvertrag vorgenommen, das Thema anzupacken, konnte sich aber nicht einigen, was sie denn nun machen will. Und dann haben die Politikerinnen und Politiker der Koalition gemacht, was man in so einem Fall macht, nämlich eine Kommission eingesetzt. Und das Ergebnis von dieser Kommission ist jetzt da und deshalb ist das Thema auf dem Tisch.
Also sag mal, wer sitzt denn alles in so einer Kommission?
Also es gibt zwei Arbeitsgruppen. Eine kümmert sich um das Thema Eizellspende und Leihmutterschaft. Das ist nochmal ganz was anderes. Und eine nur ums Thema Abtreibung. Die ist nur mit Frauen besetzt, diese Arbeitsgruppe. Das finde ich eine sehr hübsche Geste. Ich würde ja tippen, das war kein Zufall. Das sind alles Professorinnen aus den unterschiedlichen Disziplinen, die da was beizutragen haben. Also Medizinerinnen, Ethikerinnen, Juristinnen. Und die sagen eben, die Rechtslage, so wie sie ist, die ist nicht haltbar.
Dann erklären wir vielleicht an dieser Stelle noch mal ganz kurz, wie die Rechtslage aktuell ist. Mandy, im Moment ist der Abbruch bis zur 12. Woche unter bestimmten Bedingungen, wie zum Beispiel der Zwangsberatung, straffrei, aber dennoch eben rechtswidrig. Das heißt jetzt, würdest du dich jetzt eigentlich strafbar machen, wenn du Abtreibungen durchführst? Oder macht sich die Frau strafbar? Oder macht ihr euch alle strafbar?
Genau, wir machen uns beide strafbar. Das heißt, die Person, die einen Schwangerschaftsabbruch benötigt und ich als Ärztin beziehungsweise das medizinische Personal, was dazu gehört. Das ist also illegal, selbstbestimmte Schwangerschaftsabbrüche zu begleiten und durchführen zu lassen. Es ist eben aber unter bestimmten Voraussetzungen straffrei und diese Voraussetzungen, die sind dann eben gesetzlich festgehalten. Also man muss sich das so vorstellen, dass ein Teil meiner Arbeit illegal ist und im Strafgesetzbuch kommt, in den Kategorien Mord, Totschlag und Körperverletzung. Also so stellt euch vor, irgendein Teil eurer Arbeit wäre illegal und würde im Strafgesetzbuch geregelt. Das ist wirklich, ja, das ist schwierig auf jeden Fall für die Durchführenden, für die Frauen auch natürlich.
Was hinterlässt das bei dir für ein Gefühl?
Naja, es ist natürlich, hat so mehrere Faktoren. Also ich verstehe, dass selbstbestimmte Schwangerschaftsabbrüche wichtig sind für uns als Gesellschaft auch oder für die Selbstbestimmung der Frau, weil jede Person, die Sex hat, kann im Prinzip ungeplant schwanger werden und auch Personen, die sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind. Und jetzt kann es also uns alle treffen, dass wir ungeplant schwanger werden. Und die Frage ist, was passiert dann? Wie gehen wir damit als Gesellschaft um? Wollen wir dann, dass diese Person letztendlich gezwungen wird, eine Schwangerschaft auszutragen? Und wir wissen alle, das ist ja nicht mit einer Schwangerschaft getan, sondern es gibt frische Analysen, wie die Care-Arbeit in Deutschland verteilt ist. Dass Kinder sind ein Riesenarmutsrisiko. Wir haben unterschiedliche Rentenaussichten dann und so weiter. Also das ist ein riesen biografischer Einschnitt. Und das ist sozusagen die Frage, wie wir damit als Gesellschaft umgehen. Medizinisch ist das Thema relativ einfach.
Hallo, ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, testen Sie doch gerne auch mal unser E-Paper oder unser Digital-Abo mit allen Inhalten von tagesspiegel.de. Wir sind rund um die Uhr für Sie da, damit Sie wissen, was wirklich wichtig ist. In Berlin, in Deutschland und international. Sie können unser Angebot jetzt gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren.
Der Tagesspiegel. Aus der Welt. Aus der Weltstadt.
Karin, kannst du uns vielleicht bitte erstmal nochmal genau erklären, was diese Kommission vorgeschlagen hat?
Also wie Mandy schon sagte, im Moment ist das ganze Thema im Strafgesetzbuch geregelt und die Expertinnen sagen eben, da gehört es komplett raus. Dann wäre in den ersten 12 Wochen das schlicht und einfach legal. Es hätte mit dem Strafgesetzbuch gar nichts zu tun. Es wäre das gute Recht einer Frau, eine Schwangerschaft abbrechen zu lassen. Die Expertinnen sagen, mit Blick auf Verfassung, auf Völkerrecht, auf Europarecht ist es so, wie es im Moment geregelt ist, nicht mehr okay. Und dann sagen sie, in einer späten Phase der Schwangerschaft, ab der 22. Woche, da soll es verboten sein und bleiben, eine Schwangerschaft abbrechen zu lassen. Und einen gewissen Gestaltungsspielraum für den Gesetzgeber sieht die Kommission in der Zeit dazwischen. Zwischen der 12. und 22. Woche, sagen sie, könnte der Gesetzgeber sogar auch noch sagen, ein Schwangerschaftsabbruch ist erlaubt. Oder eben nicht, also er könnte da eben auch verboten werden.
Was macht denn diesen Vorschlag der Expertinnenkommission, das Ganze eben legal werden zu lassen mit diesem Gestaltungsspielraum zwischen der 12. und 22. Woche aus Sicht der Gegnerinnen und Gegner so brisant?
Also das Signal an die Frauen wäre einfach ganz ein anderes. In der frühen Phase bis zur 12. Woche ist ja im Moment das Signal, es ist illegal, was du tust. Aber unter bestimmten Umständen verzichten wir auf eine Strafe, weil wir deine Zwangslage erkennen. Und in Zukunft, wenn es so käme, wäre das Signal, es ist legal, es ist dein gutes Recht, diese Schwangerschaft abbrechen zu wollen. Das wäre natürlich auch für die Frauen, um die es da geht, ein ganz anderes Gefühl. Und außerdem hätte es auch ganz handfeste praktische Folgen. Also A, hat es was damit zu tun, wer überhaupt für so einen Eingriff die Kosten trägt. Dann könnte man auch sagen, gut, dann müssen die Krankenkassen das eben auch bezahlen, wenn das legal und das gute Recht einer Frau ist. Und das nächste ist das Thema Versorgungslage. Ich meine, wir sitzen hier in Berlin. Da ist eine Frau, hat eine Frau in der Situation Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen. Das ist in manchen Regionen des Landes ganz anders. Wenn man in Bayern im Ländlichen sitzt, muss man vielleicht ein paar Stunden Fahrtweg auf sich nehmen. Je nach Lebenssituation. Man stellt sich jetzt mal vor, eine junge Schwangere, vielleicht gerade 19 geworden, vielleicht aus einer Familie, die eben nicht unterstützt, die vielleicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde, wo es Probleme welcher Art auch immer geben könnte, wenn die Eltern überhaupt von der Schwangerschaft erfahren. Was soll die dann machen? Wie kann die sich eine medizinische Versorgung organisieren? Also dieses Thema Versorgungssicherheit ist da auch ein großes. Und wenn es eben das Recht wäre einer Frau, dann müsste der Gesetzgeber auch schauen, eben auch eine Versorgung sicherzustellen.
Wir hatten ja in unserer Folge zum selbstbestimmten Schwangerschaftsabbruch, wo wir mal so grundsätzlich alles auch dargestellt haben, auch erwähnt, dass wir Ärztinnen im Verlauf der Vorbereitung kennengelernt haben, in deren Arbeitsverträgen festgehalten ist, dass sie selbstbestimmte Schwangerschaftsabbrüche nicht begleiten dürfen, auch nicht dazu beraten dürfen. Und das ist natürlich bei konfessionellen Trägern häufiger der Fall. Und wenn man sich jetzt das Ergebnis der ELSA-Studie anguckt, also die ELSA-Studie hat die Versorgungslage in Deutschland untersucht bei selbstbestimmten Schwangerschaftsabbrüchen und überhaupt mal so Daten aus Deutschland erhoben, die wir vorher nicht hatten. Und da kommen jetzt gerade die ersten Ergebnisse raus. Und die Studie sagt, 4,5 Millionen Menschen leben außerhalb einer angemessenen Erreichbarkeit. Das sind 5,4% der Gesamtbevölkerung. Und 85 von 400 Landkreisen sind unterversorgt. Und dazu gehören Landkreise in Bayern oder in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.
Mandy, wir haben ja in der Vergangenheit schon mehrere Folgen zum Thema selbstbestimmter Schwangerschaftsabbruch aufgenommen. Hört die sehr gerne nach, liebe HörerInnen. Die waren nämlich recht allumfassend. Sie sind allerdings nicht mehr ganz aktuell, was das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche betrifft. Inzwischen dürfen Ärztinnen eben vollumfänglich darüber aufklären, dass sie diese Leistung anbieten und auch darüber, welche Methoden sie anbieten. Kannst du vielleicht nochmal grob skizzieren, nur ganz kurz, welche Möglichkeiten es gibt, eine Schwangerschaft selbstbestimmt abzubrechen?
Genau, seit dem 24.06.2022 darf ich also öffentlich sagen, dass ich Schwangerschaftsabbrüche durchführe und auch Menschen informieren darüber, wie diese Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden. Vorher war eben das im Paragraph 219a des Strafgesetzbuchs mir verboten. Also da haben wir in unserer Folge auch drüber gesprochen, Esther, du durftest sagen, dass ich Schwangerschaftsabbrüche durchführe, aber ich durfte das nicht. Da haben wir uns sehr intensiv auch drüber unterhalten, was ich auch sehr gut fand. Und jetzt darf ich das also und darf sagen, dass es also die Möglichkeit gibt, medizinisch einen medikamentösen Abbruch zu haben oder einen operativen. Und medikamentös bedeutet, man nimmt Medikamente, zwei verschiedene. Ein Antiprogesteron, was also sozusagen die Hormonzufuhr zu der Schwangerschaft blockiert. Und dann noch ein Prostaglandin, was dazu führt, dass Wellen über die Gebärmutter gehen und der Gebärmutterhals sich eröffnet und man die Schwangerschaft abblutet. Also ein denkbar letztendlich schonende Situation. Es ist in vielen Situationen der Schwangerschaft wie eine verstärkte Menstruation. Und der operative Eingriff wird in den meisten Kliniken als Absaugung durchgeführt mit einem dünnen kleinen Schlauch, der eben die Schwangerschaft absaugt.
Karin, was machen wir denn jetzt nun mit all dem Wissen? Also vielleicht kannst du uns ja noch mal kurz ein bisschen helfen. Wie funktioniert nun diese Politik? Wie geht es weiter mit den Vorschlägen der Expertinnenkommission?
Das ist tatsächlich ziemlich offen. Also man hat ja diese Kommission einberufen, weil man sich nicht einigen konnte. Und das Problem hat sich natürlich überhaupt nicht in Luft aufgelöst. Man kann sich jetzt immer noch nicht einigen. Es ist für viele Politikerinnen, vor allem Politikerinnen in SPD und Grünen, ein richtig tiefes Herzensanliegen, dass sich was tut und dass der 218 gestrichen werden soll. Aber es ist eben auch in Teilen der FDP vielen Leuten ein genauso großes Herzensanliegen, dass es nicht passiert. Und es ist aus meiner Sicht durchaus auch denkbar, dass man am Ende dann eben sagt, gut, wir können uns nicht so richtig einigen, na, dann muss der Abschlussbericht wohl in die Schublade. Also es ist jetzt schwer zu sagen, das ist ein offener Prozess. Es wäre auch denkbar, dass es irgendwann eine Abstimmung gibt ohne Fraktionszwang im Bundestag. Das ist ja auch was Übliches bei allen Fragen, die mit Ethik zu tun haben, mit Gewissen, weil das natürlich Fragen sind, die sich auch nicht ganz einfach entlang von Fraktionsgrenzen organisieren. Das ist einfach auch eine Frage der persönlichen Überzeugung. Und da sind die Bundestagsabgeordneten nun mal auch nur Menschen. Aber der nächste Wahltermin, der rückt auch fast schon in die Nähe. Und die Liberalen wissen auch, dass sie auch viele Leute verprellen können, wenn sie sich für eine Abschaffung vom 218 stark machen. Und das wird sicherlich in deren Kalkulation mit eingehen. Und außerdem hat die Union schon angekündigt, falls tatsächlich bis zur 12. Woche der Schwangerschaftsabbruch legalisiert wird, dann gehen wir zum Verfassungsgericht. Und auch das zeigt, da ist insgesamt Dampf im Kessel. Und das ist jetzt nichts, wo einfach jemand sagt, prima, machen wir jetzt ein Gesetz und dann winken wir das durch.
Medizinisch ist mir so ein Anliegen, dass wir Schwangerschaft so entemotionalisieren, dass wir da so ein bisschen nüchterner drauf blicken. Und ich habe das Gefühl, bei dieser ganzen Debatte ist sehr viel Emotion dabei. Also wenn wir uns evidenzbasiert die Fakten angucken, dann gibt es Befragungen, dass die große Mehrheit der Bevölkerung für eine Legalisierung des Paragraphen 218 ist und damit eben für eine Legalisierung auch von selbstbestimmten Schwangerschaftsabbrüchen. Das ergibt ja auch Sinn für uns als Gesellschaft. Und viele sagen, naja, wir haben eben lange nicht über diesen Paragraphen so intensiv gesprochen. Also wir haben halt schon immer wieder diesen Paragraphen kritisiert und sehr kluge Gruppen wie Doctors for Choice oder Medical Students for Choice und kluge Aktivistinnen wie zum Beispiel Dr. Alicia Bayer, die in meinem Team arbeitet, haben das immer wieder zum Anlass genommen, darüber zu sprechen. Aber wir haben so intensiv politisch mit der Chance auf eine Änderung darüber lange nicht gesprochen. Und ich glaube schon, dass uns das zu einer zivilisierteren Gesellschaft macht, wenn wir da ein bisschen nüchterner auf diese Thematik blicken.
Das ist ein interessantes Thema, zu sagen, wir müssen das jetzt wieder auf den Tisch packen und wir müssen darüber sprechen. Ich habe neulich mit Leni Breymeier gesprochen, das ist die familienpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Und die hat mir gesagt, wir haben die Debatte 30 Jahre lang nicht geführt und das war ein Fehler. Mhm. Und das beschreibt genau das Gefühl von den Leuten, die eben den Paragraphen unbedingt streichen wollen. Es galt eben sehr lange, dass man sagt, okay, 218, das hat vielleicht seine Nachteile, ja, ist vielleicht nicht mehr so ganz zeitgemäß, dass das da drin steht, aber lasst uns den Deckel drauf lassen, wir haben praktisch eine Lösung, die Frauen können es ja machen, lasst uns lieber das Thema ruhen lassen, bevor wir irgendein Pulverfass aufmachen. Und da sagen jetzt eben viele, nein, es kann einfach nicht mehr sein im Jahr 2024, dass Frauen was Illegales tun, wenn sie eine Schwangerschaft beenden lassen. Und deswegen ist da einfach ein großer politischer Wille von vielen Leuten, daran was zu ändern. Nur, wie ich eben schon gesagt habe, der politische Wille von anderen Leuten daran nicht zu ändern, ist eben auch sehr groß.
Ja, wobei ich denke auch, dass die Kontroverse in der Gesellschaft gar nicht so groß ist, weil viele sind sich dann doch ganz einig, dass der Körper der Frau jetzt nicht so stark fremdbestimmt werden sollte und dass man vor allem die Diskussion darüber nicht im Strafgesetzbuch festhalten sollte. Und es gibt eine frische Forsa-Umfrage, wo also sich herausstellte, dass 72% der Befragten für eine Legalisierung der Schwangerschaftsabbrüche in den ersten 12 Wochen sind und dass es deren Unterstützung findet. Und man kann sich das ja jetzt auch mal so belegen, dass pro Jahr 100.000 Menschen einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen. Und dazu gehören ja meistens 2 Personen, also sind 200.000 Menschen direkt betroffen und dann noch zahlreiche Ärzte und Ärztinnen. Das heißt, wir haben schon einen relativ großen Anteil pro Jahr in der Bevölkerung, die eben mit diesem Thema konfrontiert sind und die davon profitieren, dass wir ihre Arbeit und ihre Wünsche nicht kriminalisieren und da auch keine Kompromisse schließen, die eigentlich realitätsfremd sind.
Vielleicht zum Schluss nochmal die Frage an dich, Mandy. Wenn jetzt unsere HörerInnen davon überzeugt sind, dass sich da irgendwas ändern muss und dass die Ergebnisse der Kommission auch noch breiter diskutiert werden in der Gesellschaft, was kann man tun? Gibt es irgendeine Art von Möglichkeit, die dir jetzt spontan in den Sinn kommt, wie man sich engagieren kann?
Ja, also es gab jetzt unterschiedliche Aktionen von verschiedenen engagierten Menschen. Zum Beispiel gab es einen Brief von vielen Aktivistinnen, der von der klugen Politikwissenschaftlerin Christina Lunz initiiert wurde mit Annika Kreitloh. Sie ist auch Ärztin, Gynäkologin und Aktivistin. Und diesen Brief habe ich auch unterschrieben, sehr gerne unterschrieben mit vielen anderen, mit der Bitte, dass man eben diese Chance jetzt nutzt und diese Chance eben nicht ungenutzt vorbeistreichen lässt. Also was können wir alle tun? Wir können das Thema debattieren, uns bewusst sein, dass es eine einzigartige Chance ist, da etwas wirklich zu ändern in unserer Gesellschaft. Und wir können reposten, aufmerksam machen. Wir können Doctors for Choice unterstützen, Medical Students for Choice durch Teilnahme an Aktivitäten oder auch finanzielle Unterstützung oder Eintritt in den Verein. Aber ich glaube, schon mal Bewusstsein dafür zu schaffen und zu verstehen, dass alles, was wir tun, auch politische Aspekte hat und alles, worüber wir uns unterhalten und alles, was wir posten, auch politische Aspekte hat. Das ist schon mal ein großer Gewinn auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank euch beiden, dass ihr hier gewesen seid. Ich fand es ganz toll, dass wir uns geschafft haben, zwischendurch zusammenzutreffen, um diese aktuelle Folge aufzunehmen. Lest weiterhin alles bitte, was Karin Christmann aus dem Hauptstadtbüro des Tagesspiegels nicht nur über dieses Thema schreibt, sondern überhaupt. Vielen Dank, liebe Karin, dass du es geschafft hast, heute bei uns vorbeizukommen. Und ja, Mandy, dir wünsche ich ganz, ganz viel Erfolg mit Markus Lanz. Wir schauen uns alle an. Und vielen Dank, dass du auch vorher nochmal Zeit gefunden hast, mit uns zu sprechen. Ich sage tschüss und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Dankeschön, bis bald.
Tschüss.
Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber.
Und ich heiße Katja Füchsel.
Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein Justizbediensteter aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie "Ich schwöre, ich fick dein Leben".
Es geht um den Prozess gegen den sogenannten Clanchef Arafat Abou-Chaker und 3 seiner Brüder.
Unsere nächste Folge, da ist alles ganz anders, als es zunächst scheint.
Hört rein bei Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Abonniert Tatort Berlin jetzt, um keine Folge zu verpassen.